Wir bringen hier, Marlies und ich, den Vortrag, den wir am 14.03.2026 im Waldhotel in Rheinbach anlässlich der Einladung Frühstückstreffen für Frauen gehalten haben, in zwei Teilen hier in diesem Podcast. Da gibt es noch folgenden Hinweis: Da wir in diesem Vortrag nur 50 Minuten Zeit hatten, konnten wir nicht alles unterbringen, was wir gerne reingebracht hätten. Daher gibt es am Ende des zweiten Vortrages sozusagen Bonusmaterial als Ergänzung. Jetzt starten wir erstmal mit dem, was wir auch mit viel Freude in Rheinbach vorgetragen haben. Guten Morgen, auch von uns, Marlies und Harald. Danke für die Einladung. Gerne teilen wir unsere Kommunikationserfahrungen mit euch. Wir wollen euch begeistern, ermutigen, neue Wege der Kommunikation auszuprobieren. Das ist unser Ziel.
Wir sind kein Vorzeige-Ehepaar, sondern Lernende und Übende. Wie ihr vermutlich auch. Auch für uns gibt es noch 51 Jahre immer noch Neues zu entdecken. Ist oftmals witzig, hält uns lebendig, ermöglicht, dass wir uns gegenseitig überraschen können. Wir entdecken neue Seiten an uns, bezaubernden bei anderen. Erleben, wie gute, wertschätzende Kommunikation hilft, unser Potenzial zu entfalten. Es gibt nicht die Kommunikation. Dafür sind wir alle viel zu unterschiedlich.
Aber Kommunikation ist der Schlüssel, uns in Begegnungen zu öffnen oder auch zu verschließen. Wir verwenden dazu Worte, fragen, schweigen, zuhören. Selbst unser Körper spricht und unser Gesicht drückt aus, was wir bei freudigen Ereignissen, aber auch im Streit oder bei Konflikten zum Ausdruck bringen wollen. Selbst wortlos aus einem Gespräch auszusteigen, um zu gehen, kann je nach Situation ein hilfreiches Werkzeug sein. Dazu gehört auch eine wohltuende Umarmung, wenn Worte manchmal nicht reichen.
Wenn wir akzeptieren, dass selbst beste Kommunikation es nicht immer schafft, einander zu verstehen, begegnen wir uns ohne Erwartungsdruck. Gute Kommunikation ist Herzenssache, mit viel Gefühl. Wir lernen, unsere Unterschiedlichkeiten als Ergänzung zu schätzen. Gönnen uns für das Anderssein öffnen, geben ihm Raum, machen dabei die Erfahrung, endlich den Stellenwert zu bekommen, den sie verdient. Und senden so unserem Gegenüber die Botschaft, du bist ein Gewinn.
Wir stellen uns nun vor, um zu zeigen, was wir meinen. In unserer Beziehung bin ich der lösungsorientierte Macher, sozusagen die Lokomotive.
Ich bin eher die Bremserin, die erst alles überlegt und abwägt, bevor sie vorschnell eine Entscheidung findet. In diesem Spannungsbogen hält uns unsere Beziehung lebendig.
Entgegen den sonst üblichen Vorstellungen bin ich bei uns derjenige, der mehr Worte gebraucht. Meine Erklärung dazu ist, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage?
Ich tendiere eher dazu, mit wenigen, aber gut überlegten Worten zum Punkt zu kommen. Als ich einmal für einen Pastor sagte, ich finde das einfach ungerecht, Gott hat Harald viel mehr Wörter mitgegeben, sagte er mit einem Lächeln: Irrtum, Harald gebraucht nur mehr Wörter wie du.
Weil für uns Kinder und junge Menschen so wichtig sind, beginnen wir das Thema Kommunikation mit unserem Vortrag auch damit aufzuzeigen, was deren Gehirne können und wie bedeutsam es ist, zu verstehen, dass ihre Gehirnentwicklung erst mit 22 bis 25 Jahren abgeschlossen ist, daher auch noch anders funktioniert wie das Gehirn bei erwachsenen Menschen. Sprechen wir als Erwachsene unsere Kinder an, erwarten wir, dass sie tun, was wir sagen. Rufen wir dazu noch mit lauter Stimme aus einem anderen Raum, erfolgt oftmals nicht die Umsetzung unseres Auftrages. Die Folge? Frust, Stress, Ärger von unserer Seite, Wir empfinden und bewerten unsere Kinder als stur, unwillig, trotzig und wir urteilen. Das machen sie doch nur extra, um uns zu ärgern. Der Grund unserer falschen Interpretation ist aber schlicht und einfach fehlendes Wissen, was uns hindert, sie zu verstehen. Und das möchten wir heute Morgen ändern. Kinder lernen anfangs überwiegend durch Beobachtung, Bilder und Emotionen, die sie im hochemotionalen limbischen System verarbeiten. Der präfrontale Kortex, also den wir vorne an der Stirn haben, ist zuständig für die vollständige Textverarbeitung unserer Worte und ist oftmals bis 25 Jahren noch nicht vollständig ausgereift. Was wir als Erwachsene jedoch, wenn wir mit unseren Kindern sprechen, unbewusst als logisch voraussetzen. Das heißt, wir erwarten von jungen Menschen etwas, was sie noch nicht können. Hierzu zwei Beispiele. Die Mutter ruft von der Küche aus Gabi zu, die in ihrem Kinderzimmer hingebungsvoll spielt. Gabi, räum endlich dein Zimmer auf. Keine Reaktion. Mutter wiederholt jetzt bereits mit lauter Stimme, wie oft soll ich es dir noch sagen? Wieder keine Reaktion. Daraufhin Mutter am Rande ihrer Geduld, genervt und gestresst. Hörst du mir nicht zu? Ich rede mit dir. Was ist nur los? Willst du mich ärgern? Ich hab schon genug Stress. Aber Gabi übt hier keinen Aufstand. Die beiden Aufforderungen, noch dazu aus einem anderen Raum, erzeugen in Gabis Gehirn nur Hintergrundrauschen. Da Gabi hingebungsvoll im Spiel vertieft ist, kommen bei ihr im vorderen Kortex die Worte ihrer Mutter nicht an. Erst der Zorn der Mutter erreicht sie in ihrem limbischen System und erzeugt, weil eine Emotion, Aufmerksamkeit. Da Gabi die beiden vorangegangenen Texte fehlen, empfindet sie den Zorn der Mutter als ungerecht. Sie ist sich keiner Schuld bewusst. In diesem Fall hat sie auch recht. Deshalb bitte gehirngerechte Sprache einsetzen. Möglichst keine Verneinung, wie im folgenden zweiten Beispiel.
Papa sagt zu Gabi, du möchtest Fahrradfahren üben, ich helfe dir dabei. Ich bin sicher, dass du das schaffst. Ich halte dein Rad so lange fest, bis ich merke, du kannst es alleine. Beim letzten prüfenden Blick auf dem Feldweg entdeckt Papa in ca. 100 Meter Entfernung ein Schlagloch auf dem rechten Fahrstreifen. Er hebt Gabi hoch und zeigt ihr das Schlagloch und sagt fürsorglich, siehst du das Schlagloch auf dem Weg? Bitte nicht da hineinfahren, sonst kippst du noch um. Hast du verstanden? Gabi nickt und es geht los. Gabi fährt in das Schlagloch, gibt um. Es ist zwar nichts passiert, aber sie weint und hält sich für doof. Papa versteht das nicht, warum sie das gemacht hat. Er hat sie doch vorgewarnt. Was ist geschehen? Papa hatte ihr ein Bild gegeben, das Schlagloch. Danach jedoch, sagt er, sie soll nicht in das Schlagloch fahren. Das ist die Verneinung. Dazu viel zu viel Text. Gabis Gehirn hat diese Verneinung und den vielen Text nicht verarbeitet. Zuerst heißt es hier Verbindung herstellen, sprechen, wenn ich im gleichen Raum bin, mit dem Kind in die Augen sehen, wenig, aber klarer Text, ohne Verneinung, zum Beispiel statt lass den Teller nicht fallen, sonst geht er kaputt, wir wollen keinen neuen kaufen. Das sind schon zwei Verneinungen mit viel unnötigem Text. Besser wäre es, halte bitte den Teller mit zwei Händen fest. Wir als Eltern und Großeltern sollten umdenken, unseren Kindern und Jugendlichen endlich auf Augenhöhe begegnen. Aus unseren eigenen Erfahrungen, die wir mit unseren Lehrern, Eltern und Vorgesetzten gemacht hatten, lernten wir, dass sie auch damals schon nicht wirklich hilfreich waren. Es tut ihnen und auch uns nicht gut, wenn wir Macht ausüben. Kinder brauchen unsere Orientierung, Begleitung, aber ein Recht auf Schutz. Freuen sie sich, wenn wir ihnen Räume öffnen, in denen sie üben und lernen können, wo sie ungestraft Fehler machen dürfen, weil ihnen die Fehler helfen, es beim nächsten Mal besser machen zu können.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Wort Fehler, so wie wir aufgewachsen sind, war nicht sehr beliebt. Es hatte einen negativen Beiklang immer. Und man hat uns eigentlich so erzogen, dass es besser ist, möglichst wenig, am besten keine Fehler zu machen. Dabei, das weiß man heute schon lange, ist es eigentlich Unsinn. Und es gibt viele große Unternehmen, die haben auf ihren Schreibtischen stehen, bei uns herrscht eine Fehlerkultur. Aber wenn man sich mit den Mitarbeitern unterhält, dann ist da noch viel Luft nach oben, um das wirklich auch zu erleben. Ich mache jetzt folgendes Beispiel. Sie sehen hier das Wort Fehler mit den einzelnen Buchstaben. Ich stelle die Buchstaben, die gleichen Buchstaben desselben Wortes einfach mal um. Und wie Sie jetzt sehen, ändert sich mit den gleichen Buchstaben das Wort Fehler in Helfer. Und das wäre wichtig zu verstehen, dass Fehler helfen, dass sie uns zeigen, wie wir etwas lernen, wie wir etwas besser machen können. Denn sonst würde es ja heißen, wenn wir etwas Neues lernen, dass wir es schon beim ersten Mal können. Wenn wir es beim ersten Mal können, brauchen wir nichts mehr zu lernen. Fehler sind etwas Positives. Das wünsche ich mir, dass Sie das heute Morgen mitnehmen. Aber auch Erwachsene machen Fehler, so auch ich. Vermeintlich richtig gedacht, aber sehr schlecht gemacht. Mein Beispiel aus unserem Leben. Unsere Tochter Julia, damals ca. 14 Jahre alt, hatte eine ständig rumschreiende Geschichtslehrerin in der Schule, was bei ihr und allen anderen Schülern zum Boykott des Unterrichts führte. Und so beschäftigten sich alle während des Geschichtsunterrichts mit anderen Dingen. Die Lehrerin wurde bewusst ignoriert. In der ganzen Klasse war spürbar null Bock auf Lernen. Die Lehrerin drohte daraufhin mit versetzungsgefährdenden Noten, was den Schülern und Schülerinnen aber egal war. Ich hingegen nahm die Drohungen der Lehrerin ernst. Also musste eine Lösung her. Kraft meiner vermeintlichen Autorität erhielt Julia von mir eine Anordnung. Aus heutiger Sicht würde ich es eher als Befehl bezeichnen. Damit das klar ist, übermorgen Samstag 14 Uhr treffen wir beide uns hier zum Gespräch. Samstag 14 Uhr, ich sitze im Wohnzimmer, Julia kommt hinzu. Kaum sitzt sie, lege ich sinngemäß los. Julia, so geht das nicht weiter, du kannst dir die Dinge im Leben nicht aussuchen und so weiter und so weiter. Ein schier endloser Wortschwall voller Vorwürfe, Anklagen und Belehrungen ergießt sich über Julia. Bevor ich jedoch zu den Mahnenden Konsequenzen kommen konnte, steht Julia einfach wortlos auf und geht. Ich rufe ihr noch fassungslos hinterher. Wo gehst du hin? Wir wollten uns doch unterhalten. Darauf Julia, nein, das willst du offensichtlich nicht. Du hast mich bisher nicht einmal gefragt, wie die Situation in der Schule wirklich ist und mich schon gar nicht gefragt, was das mit mir macht. Auch hörst du mir nicht zu. Das hat mit wir führen ein Gespräch überhaupt nichts zu tun. Sie dreht sich rum, weg ist sie. Ich bin fassungslos. Nach einigen Minuten Überlegen aber wird mir klar, Julia, unsere Tochter, hat recht. Ich habe sie die ganze Zeit nicht einmal gefragt, von fehlenden Zuhörern, wie es ihr eigentlich geht, ganz zu schweigen. Ein Grund, mich zu schämen und den Weg zu unserer Tochter so schnell wie möglich zu suchen. Dabei natürlich meine Fehler einzugestehen. Wie es weiterging, ja, hier beim Vortrag war sie da, da hättet ihr sie fragen können.
Ein konfliktfreies Leben ist eine Illusion. Wir stammen beide aus einem Elternhaus, in dem über Konflikte und Probleme nicht gesprochen wurde. Wir hatten verinnerlicht, darüber reden wir nicht. Daher auch unsere mitgebrachten Muster. Vieles wurde verdrängt, Wichtiges unter den Teppich gekehrt, anstatt es gemeinsam anzuschauen. Irgendwann wurde dieser Teppich zu hoch und wir stolperten. Da Konflikte bei uns zu Hause her negativ abgespeichert waren und wir unseren mitgebrachten Muster, Schwierigkeiten zu vermeiden, treu folgen wollten, war der für uns hereinbrechende Streit unvermeidbar. Wir stellten uns der Herausforderung, gemeinsam eine zu uns passende eigene Streitkultur zu entwickeln. Und diese hilft uns bis heute, bei Streit und Auseinandersetzungen respektvoller miteinander umzugehen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, bei denen es keinen Gewinner und keinen Verlierer geben darf. So lernen wir, wenn auch mühsam, welches Potenzial in unsere Beziehung steckt. Rückblickend dürfen wir sagen, haben gerade die Zeiten von vielen Konflikten und natürlich Gottes Hilfe dazu beigetragen, unsere Partnerschaft zu vertiefen. Ihr fragt vielleicht, was ist mit Krisen? Wenn bisherige Lösungen unbrauchbar sind, stecken wir in einer Krise. Krisen sind aber nichts Erschreckendes, denn sie entstehen nicht dadurch, dass etwas im Leben wegbricht, sondern weil deutlich wird, dass es so, wie es bisher war, nicht weitergeht. Wir sind gefragt, neue Bedingungen zu gestalten, die es uns ermöglichen, günstige Erfahrungen zu machen. Hier ein persönliches Beispiel. Nach einer mehrere Tage andauernden Streitsituation konnten wir einander nicht erreichen. Alle Versuche scheiterten. Wir steckten fest. Jeder hatte die Zugbrücke seiner Burg hochgezogen. Zugang unmöglich. Jeder beharrte auf seine Meinung und seine Sichtweise. Es ging vielfach auch um Recht haben wollen. Wir verspürten, unsere Situation war total verfahren. Und so entstand folgende Idee. Wir nahmen uns zwei Schreibblöcke und Kugelschreiber, setzten uns gegenüber aufs Sofa, jeder schrieb seine Gedanken und Gefühle auf. Der Vorteil, im Gegensatz zum Sprechen, versuchte keiner den anderen zu unterbrechen. Nachdem wir fertig geschrieben hatten, das hatten wir vorher ausgemacht, dürfte erst etwas dazu gesagt werden, wenn wir das, was der andere geschrieben hatte, gelesen, vielleicht sogar verstanden hatten. So kamen wir endlich dazu, über unser Streitthema in Ruhe zu sprechen. Plötzlich war es möglich, herauszufinden, was wir wahrnahmen und wo wir übereinander dachten. Wir fanden unsere gegenseitige Wertschätzung spürbar wieder. Versöhnung war möglich und unser Wir wiedergefunden. Die Bibel rät uns, einander zu lieben. Damit ist auch fürsorglicher Umgang, wertschätzende Kommunikation gemeint. Das Ziel der Liebe ist nie, eigene Wünsche immer erfüllt zu bekommen, sondern auch zum Wohlergehen des Mitmenschen beizutragen. Soweit zum Ideal. Wie sieht die Realität aus? Auch Harald und ich streiten uns, haben unterschiedliche Ansichten, suchen neue Wege in unseren Bedürfnissen und Unterschiedlichkeiten. Dazu mussten wir uns besser kennenlernen. Wir lernten uns, in unseren Unterschiedlichkeiten stehen zu lassen und sie zu akzeptieren. So entstand im Laufe der Jahre unser Wir. Dieses Wir wächst weiter so lange, wie wir daran arbeiten. Was wir meinen, zeigt ein Modell, das auf Familien, Freundschaften, Paarbeziehungen anwendbar ist. Es verdeutlicht, wie wertvoll es ist, dass jeder seine eigene Persönlichkeit und Eigenständigkeit behält, aber auch an dem gemeinsam zu arbeiten, was uns verbindet. Als wir uns 1970 kennenlernten, gab es Marlies und Harald. Wir hatten beide unsere Prägungen, Vorlieben, Gaben und Ressourcen. Harald ist lesesüchtig, liebt die Natur und ist sehr kommunikativ. Ich liebe ebenfalls die Natur, bin im Gegensatz zu Harald ein Familienmensch, spiele gerne Gesellschaftsspiele, bin eine ruhige und gut zuhörende junge Frau. Mein Glaube ist für mich Gewissheit und daraus ziehe ich meine Kraft. Mit 14 Jahren begann ich für den richtigen Ehemann zu beten und so lernte ich Harald kurz vor meinem 16. Geburtstag kennen. Wir verliebten uns und 1975 wird geheiratet. Und so werden nun aus 1 und 1 3. Das Dritte, was hinzukommt, das ist das, was uns vereint. Es ist das so, ist die sogenannte Eheperson. In diesem Feld, dieses Wir, ist alles vereint, was wir in den letzten 51 Jahren zusammen erlebt haben. Gemeinsamkeiten wie Freizeitaktivitäten, schöne Momente und Erinnerungen, Werte, bewältigte Schicksalsschläge, Geburt und Werdegang unserer Kinder und Enkelkinder. Harald findet 1982 wieder neu zu Gott und seitdem dürfen wir den Glaubensweg zusammengehen. Ab diesem Zeitpunkt war es möglich, auch unsere Glaubenserfahrungen zu teilen. Diese dritte, neu entstandene Person vervollständigt also unser Einssein. Sie ist die Schatzkiste unserer Paarbeziehung, die Scheune unserer Erinnerungen, die nicht verloren geht und wovon wir zehren und die wir bis zum heutigen Tag auch füllen. Apropos Schatzkiste, ich habe hier eine kleine Schatzkiste in der Hand. In den Vorbereitungen zu diesem Vortrag wollten wir zur Demonstration schon eine kaufen. Da erinnerte ich mich, dass ich noch eine habe. Harald hatte sie mir Weihnachten 2009 geschenkt und sie steckt tatsächlich voller Erinnerungen. Darin ist ein klein zusammengefalteter fünfseitiger Brief. Dieser ist nun schon 16 Jahre alt. Den haben wir gemeinsam an diesem Morgen 10 Tage vor unserem Vortrag gemeinsam gelesen. Uns kamen beide die Tränen. So tief hat es uns bewegt. Harald beschreibt darin, was uns verbindet, woran wir in den damals 35 Jahren vorher gereift sind, was unsere Stärken sind und waren und wie wir sie weiterhin nutzen können. Außerdem enthält die Schatzkiste ein wunderschönes Herz aus dunkelrotem Speckstein und den Bibelvers "Über alles aber schütze dein Herz". Ich mache Ihnen Mut, teilen Sie gemeinsame Erinnerungen mit Ihren Kindern, Freunden und Partnern. Es kann sehr bewegend und heilsam sein. Bedeutsam für uns ist, Gott ist in unserem Wir, unserer Eheperson, ebenfalls gestaltend und beschützend enthalten. Diese Eheperson ist unser persönliches, auf Harald und Marlies zugeschnittenes Wir. In ihr bleibt Harald dennoch weiterhin Harald und Marlies bleibt weiterhin Marlies. Jeder behält seine eigene Persönlichkeit. Jeder von euch hat wiederum eine eigene Form mit euren Schwerpunkten und Inhalten. Ob das Wir wachsen und sich entwickeln kann, liegt in der Bedeutung, die wir ihm geben, ob wir es pflegen und uns von Herzen dafür einsetzen. Kritisch wird dieses Bild, wenn eine zu starke Überschneidung eintritt, das heißt, wenn einer dem anderen zu viel Raum wegnimmt. Dann verliert das Ich seinen Raum und teile seine Persönlichkeit. Sie wird vom anderen dominiert, vielleicht sogar beherrscht. Ein Grund für diese Fehlentwicklung kann sein, wenn jeder nur mit seinen eigenen Interessen beschäftigt ist und den anderen aus den Augen verloren hat.
Betrachten wir das hier an dem Modell, am Beispiel Opa und Enkelin. Auf diesen beiden Scheiben, die Sie jetzt nicht sehen können, die wir als Modell gewählt hatten, waren zwei große einzelne Kreise, die an einer Stange hingen. Auf dem einen Kreis stand ich, auf der anderen stand du. Und dieses Verbindende, was Marlies als Eheperson erklärt hat, das ist der Überschneidungsteil. Wenn die beiden sich geringfügig überlappen, dann entsteht so eine Art Ellipse. Und diese Ellipse bei diesen beiden Kreisen, die sich bis zu einem gewissen Punkt überlappen, das ist das, was wir schraffiert dargestellt haben, das Wir. Und dieses Wir ist das, was wir nur als gemeinsame Beziehung erleben können und jeder einzelne von uns nicht. Das nur zur Erklärung. Das Modell am Beispiel Opa und Enkelin, wo ich gerade angefangen hatte, ist genauso. Also das Beziehungsmodell lässt sich nicht nur auf Ehepaare, sondern auf alle Beziehungen übertragen. India, unsere Enkelin, ist unser Glückskind. Sie wurde vor 13 Jahren als Baby in einer Mosesklappe abgegeben. Gott sei Dank gibt es diese immer noch. Wir sind sehr froh, India in unserer Familie zu haben. Für mich als Opa ist India wichtig. Um mehr Zeit an ihrem Leben teilzuhaben, treffe ich mich mit ihr. Wir verbringen gemeinsame Zeiten, tauschen uns per WhatsApp aus. Manchmal schreibe ich ihr auch einen Brief. Wir nutzen viele Möglichkeiten der Kommunikation, um uns besser kennenzulernen. Und von India habe ich gelernt, dass Sprachnachrichten durchaus Vorteile bieten. Früher war es in unserer Familie jedem klar, Harald schickt mal keine Sprachnachrichten, das mag er nicht. Aber India hat das mit ihrem Charme in wunderbarer Weise verändert und ich konnte mich darauf einstellen und heute nutze ich Sprachnachrichten selber. Das heißt, wir können von unseren Kindern sehr viel lernen. Und es begeistert mich auch, welche Fragen und Themen uns in unseren Begegnungen beschäftigen. Ich bin ihr von Herzen zugewandt. Das kann sie hoffentlich spüren. Sie fühlt sich angenommen und wertgeschätzt. Mein Interesse an ihr und ihrem Leben ist echt. So bilden sich durch mehrere Erlebnisse Erfahrungen, die Vertrauen ermöglichen. Wichtig ist, unser geschützter Raum ist frei von Belehrungen oder Erwartungen. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, als gleichwertige Menschen. Diese Erfahrungen in unseren Begegnungen bilden das Wir unserer Schatzkiste von Opa und Enkelin, wo wir unsere Erfahrungen sammeln. Was denken Sie, liebe Zuhörer, würde wohl passieren, wenn wir alle den jungen Menschen mit Respekt und liebevoller Wertschätzung begegnen? Finden Sie es heraus. Ich verspreche Ihnen, Sie werden überrascht sein. Dass dem so ist, erlebe ich jeden Donnerstag als Lesementor, wenn ich in der Grundschule in Hürth-Fichenich diesen wunderbaren, erfrischenden, unkomplizierten Menschen begegnen darf und wir einander Zeit schenken. Hier eine Alltagsgeschichte zum Thema Kommunikation, wie sie in jeder Familie vorkommen könnte. Es ist Freitagnachmittag. Robert, 16 Jahre alt, kommt von der Schule nach Hause. Kaum angekommen im Flur, fragen ihn seine Eltern. Na, wie war es heute? Robert genervt. Wie soll es schon gewesen sein? Wie immer, aber mal ehrlich. Warum fragt er immer das Gleiche? Er wollte gerade die Treppe hoch in sein Zimmer, da drehte er sich aber nochmal um. Ihm war wohl selber aufgefallen, dass er nicht gerade freundlich zu seinen Eltern gewesen war, die er doch in Wirklichkeit sehr schätzt. Und diesmal sagt er mit etwas freundlichem Gesicht, nur zur Info, ich treffe mich nachher um 17 Uhr mit Freunden in der Disco. Seine Eltern fragen, wie lange geht es doch? Denk dran, du bist noch keine 18. Robert, ich bin um 24 Uhr zurück. Papa, das ist uns zu spät. Um 22 Uhr bist du zu Hause. Darauf Robert zornig und laut. Manno, ich bin doch kein Kind mehr. Was soll das? Vertraut ihr mir nicht? Papa, diese Diskussion hatten wir schon mit ausreichenden Erklärungen. Deshalb, ich meine es ernst, 22 Uhr bist du zu Hause. Robert mit wütendem Gemurmel, mein Zuhause, das Kindergefängnis. Er rennt die Treppe hoch zu seinem Zimmer, die Tür knallt entsprechend. Papa seufzt, zuckt mit den Schultern und geht. In seinem Zimmer wirft Robert die Tasche in die Ecke, setzt sich selbst aufs Bett und schreit, hier darf man mal wieder gar nichts. Seine Stimmung ist dahin, seine Freude auf die Disco ebenfalls. Er verkriecht sich und spielt armes Opfer. Nach einer halben Stunde klopft Papa an Roberts Tür. Robert liegt immer noch mit beleidigtem Gesicht teilnahmslos auf seinem Bett. Er ruft zornig, was ist? Papa, darf ich reinkommen oder schmolzt du noch? Eigentlich weiß Robert, dass er einen verständnisvollen und zuverlässigen Papa hat. Deshalb knurrt er, na gut, sonst kriege ich ja doch keine Ruhe. Papa kommt rein, setzt sich ihm gegenüber, schaut ihn nur wortlos an und schweigt. Dabei wird Robert unbehaglich zumute. Und er mault, warum kann ich nicht länger wegbleiben, meine Freunde machen das doch auch. Papa sagt zu Robert, ich habe die Gesetze nicht gemacht, bin mit Mama aber immer noch für dich verantwortlich und was du bedenken könntest, wir verbieten dir den Disco-Besuch ja nicht und wir finden es auch gut, dass du Freunde hast, mit denen du was unternehmen kannst. Wir wollen dir ja auch nichts vermiesen, erwarten aber von dir, dass du dich an die altersbedingten Zeiten und unsere Absprachen hältst, mehr nicht. Er kommt zu Robert, setzt sich zu ihm aufs Bett und fragt, wieso freust du dich nicht? Du hast heute fünf Stunden Zeit in der Disco mit deinen Freunden. Das könntest du genießen. Oder aber in deiner jetzigen Laune zu Hause versauern und weiterschmoren, weil du dich statt 7 nur 5 Stunden freuen kannst. Überlege es dir und entscheide selbst, ob du dir den Abend kaputt machen möchtest, weil du nur 2 Stunden weniger bekommst, wie du haben möchtest. Du hast die Wahl, es ist alleine deine Entscheidung. Mach aber bitte nicht uns für deine schlechte Laune verantwortlich. Und Papa verlässt mit einem aufmunternden Blick den Raum. Robert denkt nach, sagt zu sich selbst, im Grunde hat er ja recht. Ich schade mir selbst. Er springt auf, macht sich für die Disco fertig. Dabei bessert sich seine Laune direkt. Er freut sich darauf, seine Freunde gleich zu treffen. Ja, und hier im offiziellen Vortrag gibt es dann eine Pause. Und diese Pause nutzen wir jetzt, um den Teil 1 zu beenden. Es geht natürlich im Teil 2 weiter.